Diese Woche habe ich mit dem ältesten Mitglied unserer FEG telefoniert. Aus Datenschutzgründen nenne ich sie jetzt mal Erna. Sie geht auf die 90 zu, wohnt in einer Seniorenresidenz hier in der Nähe und ich sage euch mal ganz, ganz herzliche Grüße für alle, die sie kennen. Erna war so vororganisiert, so wie sie als Person ist, dass sie schon vor Corona gesagt hat, Jens, wir müssen meine Beerdigung planen. Ich bin froh, dass sie heute noch lebt und das schon jetzt 3-4 Jahre her ist. Aber sie hat mir damals ihre Lebensgeschichte erzählt und als ich jetzt die Tage mit ihr telefoniert habe, da hat sie wieder von einem ganz besonderen Moment erzählt, den sie erlebt hat. Und da möchte ich euch am Anfang der Predigt mal mit hineinnehmen. Erna ist geprägt oder ihre Kindheit war geprägt, wie ihr euch vorstellen könnt, von der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ihr Vater ist Stabsoffizier und als sie 4 Jahre alt ist, da stirbt er schon. Mit ihrer Mutter und ihren beiden älteren Schwestern lebt sie daraufhin in einer norddeutschen Großstadt und immer wieder erlebt sie diese Fliegerangriffe und muss in einem Schutzkeller natürlich dann für Schutz suchen, wenn die dann nachts die Bomben werfen. Und von einer für sie unvergesslichen Nacht, da hat sie mir erzählt und da möchte ich euch mal ein bisschen mit hineinnehmen. Erna wird zu diesem Zeitpunkt etwa 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein und sie und ihre Mutter und ihre 2 Schwestern und so etwa 40 Leute sind in ein Haus, in einen Schutzkeller gegangen, als dieser Fliegeralarm wieder losging und sie hat gesagt, wenn die Bomben oben einschlugen, dann haben die Wände wirklich gewackelt. Und in einer Situation, an diese eine Nacht, wo sie sich erinnert, da war sie im Schutzkeller, die Wände haben wieder ganz stark gewackelt und dann hat ein Mann, ein Älterer, gesungen, großer Gott, wir loben dich. Und die sagt, das war so ein Gänsehautmoment, mitten in der Angst stimmt er dieses Lied an. Und das wirklich Bewegende auch daran, warum sie diese Nacht nicht nur wegen diesem Lied nicht vergessen hat, am nächsten Morgen steigen sie, ihre Mutter, ihre Geschwister aus diesem Schutzkeller raus und sie schauen sich um und das Nachbarhaus daneben ist völlig zerbombt. 60 Menschen sind dort im Keller direkt nebenan gesessen und ums Leben gekommen und ihr Keller war direkt angrenzend an diese Wand, aber sie wurden nicht verletzt. Und sie hat mir gesagt, Jens, ich weiß nicht, warum ich das überlebt habe und andere nicht. Und auch später habe ich immer wieder gefragt, warum hat es mich nicht erwischt, aber andere? Warum erzähle ich euch so eine wirklich ernste und harte Geschichte jetzt am Anfang? Weil es im biblischen Text heute auch um diese ganz große Frage nach Leben und Tod geht. Ernas Bericht, der lässt uns ahnen, ja, unsere Lebenszeit, die liegt ja nicht in unserer Hand. Keiner von uns hat sich den Ort oder die Zeit ausgesucht, wann er geboren ist. Keiner von uns sucht sich aus, seine Lebenszeit, wie alt er denn werden wird. Das haben wir nicht in der Hand. Vieles, was Leben und Tod betrifft, liegt nicht bei uns. Und manches empfinden wir uns auch als ungerecht, weil wir uns fragen, warum stirbt da einer ganz jung vielleicht und warum lebt jemand anderes so lange weiter? Und Erna hat beim Erzählen da nochmal so einen Satz gebracht, den ich auch interessant fand. Da hat sie nochmal gesagt, es gab so viele Situationen im Krieg, wo ich hätte sterben können. Und warum ich ihn überlebt habe, weiß ich nicht. Gott muss seine Gründe haben, hat sie gemeint. Gott muss seine Gründe haben, auch wenn ich sie nicht verstehe. Mir geht das so, solange der Tod nur in den Nachrichten bleibt, am Bildschirm irgendwie. Da ist er fern und da denke ich, ja, es ist tragisch und schlimm, aber irgendwie kann man auch nicht richtig mit umgehen, wenn man da eine Zahl hört, so und so viele Menschen sind hier gestorben. Aber früher oder später, da erlebt jeder persönlich, wie der Tod in sein Leben hineinbricht. Und in solchen Momenten, da bekommt man dann den Eindruck, den Halt zu verlieren. Unsere Zeit ist so sehr am Diesseits orientiert, dass wir diesen Tod kaum aushalten. Wir verdrängen ihn ja richtig, schieben ihn an den Rand. Gestorben wird im Krankenhaus oder im Hospiz, aber nicht mehr zu Hause. Es ist irgendwie ziemlich an den Rand gedrängt. Das Leben hier und heute scheint alles zu sein und alles ist darauf ausgerichtet. Und deshalb macht das den Tod noch viel fremder. Er ist so ein Störfaktor inmitten von jung und gesund und erfolgreich Leben. Und trotzdem wissen wir, er ist eine Möglichkeit, der sich keiner entziehen kann. Heute Morgen beschäftigt sich der Bibeltext mit einer Frau, die auch den Tod ganz unverhofft erlebt. Er bricht in ihr Leben rein und reißt sie heraus. Wir wissen nicht genau, wie alt diese Frau ist. Also sie wird noch nicht so alt gewesen sein, dass sie an Altersschwäche jetzt gestorben ist. Eine Krankheit hat sie zum Tod geführt. Wir wissen auch nicht, ob sie verheiratet war oder ob sie noch Kinder oder Verwandte hat. Was wir wissen, das steht in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel. Und da nehme ich euch gerne mal mit hinein, was der Arzt Lukas dort über sie aufgeschrieben hat. Kapitel 9, ab Vers 36. Da heißt es, in Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha. Tabitha oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautet, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und bahrte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Diese Frau, Tabitha, die wohnt in Joppe, das ist eine Stadt am Mittelmeer, in der Nähe von Tel Aviv, dem heutigen. Sie wird nicht nur mit ihrem Namen vorgestellt als Tabitha, sondern es ist das einzige Mal im Neuen Testament, wo jemand als Jüngerin vorgestellt wird, Materia. Und das ist interessant, weil ja viele Frauen auch Jesus nachfolgen, aber nur dieses eine Mal wird gesagt, diese Tabitha ist eine Jüngerin. Was sie jetzt genau dazu qualifiziert, bleibt auch im Dunkeln. Wir hören aber von ihr, dass sie viel Gutes tat und den Bedürftigen half, wo sie nur konnte. Also man könnte sagen, der Lukas fasst sie fast als Idealbild einer jüdischen oder judenchristlichen Frömmigkeit einer Frau auf. Aber was wir auch wissen, die große Frommigkeit, der gesunde Lebensstil oder auch die noch so guten Taten, wenn der Tod kommt, dann kommt er. Der Tod ist ein großer Gleichmacher. Und für die Gemeinde in Joppe war das eine ziemlich große Herausforderung, weil die Gemeinde ist ja entstanden dadurch, dass Menschen Jesus erlebt haben und ihm nachgefolgt waren. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, euch ein neues Leben zu schenken. Und jetzt erwarten die Christen, ja, Jesus kommt doch bald wieder. Aber jetzt vergehen Wochen, Monate, Jahre und Jesus ist nicht wiedergekommen. Und sie fragen sich, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Leben? Menschen unter uns sterben, wo wir doch die Gemeinde der Lebenden sind. Wie kann das denn sein? Tabitha stirbt, so wie alle anderen Menschen auch. Sie fällt in das schwarze Loch des Todes, ohne die Erfüllung ihres Glaubens gelebt zu haben. Und die Christen fragen sich in Joppe, wie sollen wir denn damit umgehen? Wir sind doch eine Gemeinschaft der Lebenden. Die Geschichte geht dann so weiter in Vers 38, als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus, also der Apostel Petrus, sich in dem nicht weit entfernten Lydda aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten sie ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Die Geschichte von Tabitha ist eingebettet in der Episode von Petrus. Ganz am Anfang, wisst ihr vielleicht, waren die Jünger ziemlich ängstlich, wurden verfolgt. Dann gab es eine gute Zeit in Jerusalem, wo sie richtig anerkannt waren. Und in dieser Zeit, wo es dann gut ging der Gemeinde, sind auch die Apostel so im Land hin und her gereist. Und Petrus ist in Lydda, das ist so etwa 3 Fußstunden, 15 Kilometer von Joppe weg. Und er hat dort einen Gelähmten geheilt. Und eventuell hat sich das herumgesprochen. Und deshalb ist klar, hey, Petrus ist hier ganz in der Nähe. Jetzt stirbt Tabitha und was machen die Jünger von Joppe? Sie kommen auf die Idee, wir rufen Petrus. Man kann sich fragen, warum denn? Soll der jetzt die Beerdigung halten? Soll der die alle trösten? Soll er vielleicht eine Erklärung geben, warum jetzt gerade die gute Tabitha stirbt? Oder haben sie vielleicht die Hoffnung, vielleicht geschieht ja durch ihn ein Wunder? Als Petrus zur Toten kommt, da ist sie aufgebahrt. Das war so die Vorbereitung nach der Waschung für die Beerdigung. Also sie war wirklich tot. Und viele Witwen sind da und betrauern Tabitha. Und sie halten, also sie zeigen Petrus wirklich, wie sehr ihn Tabitha, wie viel sie ihm bedeutet. Sie halten ihm die Liebe von Tabitha vor Augen, indem sie sagen, guck mal diese Kleider an, die hat Tabitha für uns gemacht. Also Tabitha scheint vor allem für diese bedürftigen Witwen zu ihnen eine ganz enge Beziehung zu haben. Und Petrus muss gemerkt haben, was für ein großer Verlust der Tod von Tabitha für die Gemeinde ist. Und was dann geschieht, das ist unglaublich. Das lesen wir ab Vers 40. Da heißt es dann, doch Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Als er alleine war, kniete er nieder und betete. Da wandte er sich zu der Toten und sagte, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herbei, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Wow! Petrus erweckt eine Verstorbene, eine Tote wieder zum neuen Leben. Was für ein Wunder! Diese Worte, Tabitha, steh auf, wahrscheinlich hat er sie auf Aramäisch gesprochen, Tabitha, kum, die erinnern uns an was? Nämlich wahrscheinlich an das, was Jesus sagt, Talitha kum, nur ein Buchstabe anders, also Mädchen, steh auf, als er die Tochter des Jairus erweckt. Und Petrus sagt, Tabitha kum, Tabitha, steh auf, und tatsächlich das Unfassbare geschieht, Tabitha bekommt neues Leben. Und diese Botschaft, die spricht sich so, oder dieses Wunder spricht sich so schnell herum, dass viele Menschen zum Glauben kommen, so heißt es ja dann, das Evangelium breitet sich aus. Was für eine Geschichte. Die Herausforderung ist nur, oder die Frage ist, die wir uns heute stellen, für unser modernes Denken, da sind Totenauferweckungen doch eher eine Zumutung. Oder wer von uns hat mal eine Totenauferweckung miterlebt? Ja, wir wissen, Menschen können reanimiert werden, wissen wir aus der modernen Medizin, aber nicht, nachdem sie schon viele Stunden tot sind und da im Warmen liegen. Wissenschaftlich nachweisen können wir dieses Wunder natürlich nicht. Und trotzdem glaube ich, das müssen wir ja auch gar nicht. Das ist ja schon die Definition von Wunder, dass es etwas Besonderes, nicht Erklärbares, nicht nachvollziehbar, nachweisbar, Wiederholbares irgendwie ist. Und wir ahnen auch, wenn wir diesen Text lesen, dass es Petrus gar nicht um dieses Wunder an sich ging. Also die Wunder, wenn die in der Bibel vorkommen, haben nie den Selbstzweck, ein Wunder um des Wunders willen, sondern es wird immer etwas deutlich dadurch. Nämlich es ist diesen Anknüpfungspunkt für die Botschaft von Gott, für die Botschaft von Kreuz und der Auferstehung Jesu. Deshalb heißt es ja hier in Vers 42, die Nachricht von diesem Ereignis, von der Auferstehung, verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Das Einzige, was wir uns vielleicht fragen, wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, ist die Sache, naja, was machen die Jünger eigentlich beim nächsten Mal, wenn Tabitha oder irgendjemand in Joppe stirbt und Petrus ist nicht in der Nähe? Steht man dann einfach irgendwie da und sagt so, Mist, Pech gehabt? Sind sie dann enttäuscht oder trägt sie dann ihr Glaube? Und ich habe ja die Hoffnung innerlich, dass ich mir vorstelle, nachdem sie erlebt haben, was Gott an Tabitha tun kann, haben Sie die Hoffnung, dass Ihr Glaube Sie trägt, selbst wenn Tabitha dann das zweite Mal gestorben ist? Was nehme ich so von dieser Geschichte mit? Was glaube ich, was wir davon lernen können? Ich glaube, das Erste ist ganz eindeutig, Wunder zeigen, Gott ist da. Also wenn Wunder geschehen, dann ist das eine unglaubliche und besondere Kraft Gottes. Und gerade deshalb könnte man sich ja, gerade wenn man die Apostelgeschichte liest, doch fragen, wenn damals die Wunder so regelmäßig in der Gemeinde waren und das so ein Zeichen dafür war, Gott ist da und Gott wirkt, warum sind dann heute die Wunder nicht mehr so regelmäßig? Ist Gott etwa nicht mehr da? Ich meine, Menschen werden beeindruckt, Menschen werden aufmerksam. Wie cool wäre das, wenn hier eine Krankenheilung, Totenauferweckung stattfinden würde? Die Leute würden uns doch die Bude einrennen. Wäre doch super. Warum passiert das heute nicht mehr? Ich glaube nicht, dass es keine Wunder mehr gibt. Ich glaube, die gibt es schon noch. Aber wenn ich über die Apostelgeschichte und die Evangelien hinaus das Neue Testament lese, dann stelle ich fest, die anderen Gemeinden im Neuen Testament, für die sind die Wunder alles andere als so alltäglich, wie für die ersten Gemeinden hier in Jerusalem und nah drumherum zur Zeit der Apostel. Genau gesehen müsst ihr die Briefe mal lesen und überhaupt zählen, wie viele Wunder da vorkommen. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber mir ist tatsächlich kein einziges sofort eingefallen, wo ich gedacht habe, ja, das ist ein Wunder in einem Brief von Paulus und etwas späterer Zeit. Ich glaube, wir glauben immer noch an denselben Gott, der Wunder wirken kann durch Menschen und der auch immer mal wieder Wunder tut. Aber ich glaube, wir leben in einer anderen Zeit. Ich glaube, es war schon was ganz, ganz Besonderes am Anfang, als diese Botschaft den Startschuss erlebt hat und die Botschaft von Jesus sozusagen angefangen hat, um die Welt zu geben. Und doch, glaube ich, sind Wunder nicht das einzige Mittel, wo wir erleben und spüren und merken können, Gott ist da. Wir lesen davon, dass Tabithas Hilfsbereitschaft auch ein großes Zeichen für die Menschen ist. Und das ist so mein zweiter Gedanke. Auch die Hilfsbereitschaft zeigt doch, dass Gott da ist. Tabitha scheint wirklich stadtbekannt zu sein. Also die Witwen, die da zu ihr kommen, die haben erlebt, wie sie mit Herz und mit Hand anpackt. Nach außen hin ist sie einladend und glaubwürdig. Viele erkennen Gottes Liebe durch ihr Handeln. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht vergessen, wie groß die Anziehungskraft auch von Diakonie und Hilfsbereitschaft ist. Die Botschaft, dass Gott jeden Menschen liebt, das klingt gut und reden können wir viel, Aber da, wo es auch wirklich erlebt wird, da kommen Menschen ins Nachdenken. Reden kann man viel, wer wirklich anpackt, dem hört man zu. Und deshalb habe ich mich auch so mal ganz selbstkritisch gefragt, naja, an welcher Stelle helfe ich eigentlich? Oder wo bin auch ich ein Zeichen oder setze ich ein Zeichen für Gottes Liebe durch meine Hilfsbereitschaft und mein Handeln? Und damit komme ich zu einem dritten Gedanken, der mich in diesem Text wirklich tief bewegt. Und das ist die Angst vor dem Tod, die wir hier sehen können. Die Angst vor dem Tod offenbart die Befürchtung, alles ist vorbei. Wenn wir schauen, wie die Männer und Frauen in Joppe, die Jüngerinnen und Jünger reagieren, dann merken wir, die haben irgendwie total Angst. Und die sind total entsetzt und total fassungslos, dass Tabitha gestorben ist. Obwohl sie doch dieses Vertrauen und diesen Glauben haben, dass Gott neues Leben schenken wird. Der Tod ist total bedrohlich. Und als Tabitha dann wieder zurückgerufen wird ins Leben, sind sie total erleichtert. Aber ehrlich gesagt vermute ich und erlebe ich das auch bei mir selber, ja, bei uns ist das doch gar nicht so anders. Als Pastor habe ich bisher immer nur Menschen beerdigt, die eigentlich relativ alt waren. Und das war für die Angehörigen nicht einfach, jemanden zu Grab zu tragen. Und trotzdem haben viele gesagt, ja, es ist jetzt so, die Person hat lange gelitten und hat ein großes, erfülltes Leben gehabt und konnten auch irgendwie sich damit abfinden und arrangieren. Aber viel schwieriger ist es doch, wenn junge Menschen sterben. Vor einigen Jahren, da haben Bekannte von uns ein Kind verloren, das war ziemlich genauso alt wie eines von unseren Kindern. Und am Anfang haben wir uns zusammen gefreut, als das geboren ist, sie haben mir Bilder geschickt, die hatten damals Zwillinge bekommen und das eine Kind, der Junge davon, ist leider gestorben. Und ich habe meinen Sohn aufwachsen sehen und habe immer wieder gedacht, der ist ganz genauso alt wie der andere, das andere Kind, was etwa so in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr war er alt, als er verstorben ist. Und in so einer Situation, da fehlen uns doch irgendwie die Worte. Was bleibt einem in so einer Situation? Emotional können wir sie kaum aushalten. Und doch ahnen wir und haben wir doch innerlich diese Hoffnung, dass auch mit dem Tod nicht alles vorbei ist, dass Gott auch den Verstorbenen sieht und hält und trägt. Und wir haben die Hoffnung, dass es irgendwie ein Wiedersehen ist und ein Wiedersehen gibt. Und ich habe das mal bisschen mutig mit dem Satz formuliert, auch so ein bisschen als Wunsch. Gottvertrauen überwindet die Angst vor dem Tod und neues Leben entsteht. Gottvertrauen überwindet die Angst vor dem Tod und neues Leben entsteht. Natürlich ist es angstüberwindend ein Prozess und zu sagen, Angst vor dem Tod hat keiner oder brauchen wir oder haben wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt ankommen. Und trotzdem können wir auch, glaube ich, heute erleben, dass aus Totem irgendwie was ganz Neues entsteht. Also ich sehe das zum Beispiel beim Thema Vergebung, wo zwei Menschen so zerstritten sind, dass die Beziehung tot ist, dass es kein Leben mehr gibt. Und dann kommt man doch wieder ins Gespräch, man vergibt einander und es entsteht irgendwie auch ein neues Leben und eine neue Beziehung, eine neue Gemeinschaft, die nicht mehr da war. Mein Leben kann auch neu beginnen. Auch das, was wir ja vor Gott erleben, dass wir sagen, Gott vergibt uns unsere Schuld und da wächst was Neues und Großes. Ich bin nicht mehr definiert über das, was ich getan oder gemacht oder gesagt habe, sondern Gott schenkt mir was Neues, neues Leben. Wir können wieder aufatmen. Aber wie ist das in Bezug auf den irdischen Tod jetzt? Ich bin überzeugt, dass Menschen, die Jesus vertrauen, viel zu diesem Thema sagen können, weil Christen hoffen auf die Auferstehung und auf dieses neue Leben. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest und vielleicht das Lukas-Evangelium zusammen mit der Apostelgeschichte, Lukas hat das ja zusammengeschrieben, dann kann man ahnen und sehen, dass die Auferstehung für Lukas so das zentrale Thema ist für die Christen überhaupt. Er sagt, das ist unsere Kernmessage, unsere Kernkompetenz ist doch die Auferstehung Jesu. Und Lukas sagt, wir würden heute den Begriff verwenden, es ist wie ein Gamechanger. Die Auferstehung Jesu, die verändert wirklich alles. Lukas sagt, als Jesus auferstanden ist, da hat das eine Auswirkung gehabt, nicht nur auf das Leben von, ja, Jesus ist wieder da, sondern auf alle Menschen, auf den ganzen Kosmos, auf die ganze Welt. Und das ist schon ein hoher Anspruch, weil wir ja immer noch sehen, der Tod fordert sein Tribut. Menschen sterben, ohne dass der Glaube zur vollen Entfaltung gekommen ist und sie den Tod, den irdischen, überwunden hätten. Aber mit Jesu Tod ist die Macht begrenzt des Todes. Wir sterben nicht einfach, wir sind zeitlich und räumlich umgeben für Leben. So wie Jesus auferweckt wurde, so hoffen wir zutiefst, dass auch Gott uns eines Tages auferwecken wird. Und damit ist und bleibt der Tod nicht einfach das Ende des Lebens, sondern das Leben ist das Ende des Todes, und zwar für alle Zeiten. Wenn wir sterben, wartet das Leben auf uns. Alles Leben, was heute stattfindet, findet unter diesem Einfluss der Auferstehung Jesu statt und nicht unter dem bedrohlichen Einfluss des Todes. Natürlich wird jeder von uns wahrscheinlich auch diesen Weg gehen, den Tabitha geht, dass wir sterben werden. Aber dann wird uns nicht Petrus zurückrufen, sondern wir haben die Hoffnung, dass es Jesus ist, der uns zu einem ewigen himmlischen Leben auferweckt. Als ich Christ geworden bin, da war ich etwa 16 Jahre alt und da war es tatsächlich diese Hoffnung, Jesus hat gesagt, im Johannesevangelium überliefert, ich bin die Auferstehung in das Leben, wer zu mir kommt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das war tatsächlich ein Vers und ein Thema, wo ich gesagt habe, deshalb möchte ich auch Jesus nachfolgen, weil ich diese Hoffnung und diese Fülle und das Leben in ihm kriegen oder ja, erfahren möchte. Diesen Jesus will ich vertrauen. Gelingt mir es deshalb immer, jede Angst vorm Tod zu überwinden. Ich glaube, das bleibt irgendwie ein Weg, aber ich vertraue im Tiefen darauf, dass Gott am Ende dieses Weges steht. Und ein Dozent von mir, der hat das mal ganz schön gesagt, er hat mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, nur vor dem Sterben. Und er hat das dann so begründet und gesagt, ja, Sterben, das kann echt unangenehm sein. Aber wenn ich mal tot bin, dann werde ich bei Jesus sein, der mir ein neues Leben schenkt. Und darauf freue ich mich. Diese Hoffnung, die wünsche ich uns allen, wenn uns der Tod das nächste Mal irgendwie begegnet, dass wir diese Hoffnung haben, dass am anderen Ende des Ufers oder auf der anderen Seite des Todes eben nicht der Tod steht, sondern Jesus Christus, das Leben. Amen.